da hast du im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen beim Dasu-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt Dasu.
Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Schön, dass ihr auch heute wieder bei uns dabei seid. Vergesst bitte nicht, uns ein Abo dazulassen. Darüber würden wir uns sehr, sehr doll freuen.
Heute wollen wir mit euch über das Thema Geld sprechen. Und zwar haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die einen Comic dazu gemacht haben.
Einer der Gäste war sogar schon mal da, nämlich Dr. Julia Schneider. Sie ist promovierte Volkswirtin, Forscherin, Beraterin und Autorin. Sie ist zusammen da mit Professor Dr. Miriam Beplo. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg am Fachbereich Sozialökonomie.
In dem Comic wird unter anderem die Frage aufgeworfen, ob wir wirklich reich werden, wenn wir diesen Comic lesen. Und sie schreiben auch darüber, dass Geld ein Tabuthema ist. Wie ist denn deine Erfahrung dazu, liebe Aline?
Also generell habe ich schon den Eindruck, dass Geld ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Allerdings erlebe ich es seit ein paar Wochen und Monaten im Freundeskreis vermehrt, dass Leute während Treffen ihre Handys checken und ihre ETFs und Kryptowährungen vergleichen und sich wirklich aktiv darüber austauschen, was ich total spannend finde und was, glaube ich, auch irgendwie allen ein Vorteil ist.
Ja, das geht mir auch so. In meinem Freundeskreis haben plötzlich auch alle Aktien und irgendwelche Fonds und ich stehe immer daneben und denke mir, oh Gott, wovon redet ihr eigentlich? Aber da wären wir auch beim Thema Digitalität gleich, was ja unser Podcast-Thema ist.
Dann starten wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Wird man denn wirklich reich sein, wenn man den Comic gelesen hat?
Natürlich werde ich nicht automatisch reich an Geld durch den Comic, aber ich weiß mehr darüber, wie ich vielleicht weniger wahrscheinlich arm werde. Das ist uns das Hauptanliegen, gar nicht so sehr Geld anzuhäufen oder sowieso viel Geld, was man hat, noch zu vermehren, sondern nicht abzurutschen oder nicht in so einer Starre und Armut vielleicht zu verharren, sondern da eine Ermächtigung, um das Leben in die Hand zu nehmen und mit genügend Geld durchzukommen.
Würde da auch noch ergänzen, und zwar, was Miriam gerade angedeutet hat, ist, vielleicht werden wir nicht reich an Geld. Tatsächlich ist vor allem mehr Kapitaleinkommen und mehr Erbe in Deutschland für den Reichtum verantwortlich, für diesen extremen Reichtum, den wir zum Teil in oberen Einkommensgruppen sehen, verantwortlich. Es ist nicht so wahrscheinlich, dass man einfach durch kluge Entscheidungen und gutes wirtschaftliches Handeln sehr, sehr reich wird in Deutschland gerade zumindest.
Ihr behandelt auch das Thema, warum ist Geld eigentlich ein Tabuthema? Warum ist das eigentlich so? Warum sprechen wir nicht einfach ganz offen alle darüber?
Also Soziologen sagen, dass tatsächlich Geld ein größeres Tabu ist bei uns in unserer Gesellschaft als Sex. Und dass wir deswegen alle sehr wenig darüber wissen. Ich selber habe den Eindruck, dass Geld sehr stark an Wert gekoppelt ist in unserer Gesellschaft und dass wir deswegen uns zum Teil schämen, wenn wir nicht so viel Geld haben wie andere Leute oder dass es zum Teil schwerfällt, dann offen über Geld zu reden, weil wir damit auch vielleicht eine Bewertung assoziieren. So, bin ich mehr wert oder weniger wert, wenn ich mehr oder weniger Geld habe?
Wie Julia sagt, Geld gleich Wertschätzung, dann leider eben auch oft. Ja, wir stellen einfach fest, dass Geld ist so wichtig für viele Entscheidungen, die man trifft im Leben. Man berät sich viel zu selten eigentlich auch darüber, gar nicht so sehr nur mit Profis, sondern vor allem eben auch nicht im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Da lässt man sich vielleicht beraten, ob er den roten oder den grünen Pullover lieber kaufen soll. Und bei allen möglichen Kleinigkeiten, wobei ich die nicht klein reden will, das ist alles schön, wenn man das teilt. Aber warum dann eben nicht auch doch etwas gewichtigere Entscheidungen darüber, wie man sein Geld anlegt?
Ich habe immer wieder schlaue Sprüche so von anderen Leuten über das Thema Geld in meinem Leben gehört, wie wir alle wahrscheinlich schon. Und leider, ich bin keine Volkswirtin, keine Betriebswirtin. Das heißt, für mich klingt das teilweise absurd, die Vorschläge, die ich da höre. Und teilweise frage ich mich, warum ist das so? Zum Beispiel habe ich ganz oft gehört, Schulden zu haben ist total gut. Und ich dachte mir so, das geht so gegen jedes Verständnis von Geld, was ich habe. In eurem Comic habe ich das aber auch gelesen, dass Schulden eigentlich gar nicht so schlecht sind. Aber warum eigentlich?
Schulden per se sind weder gut noch schlecht, würde ich sagen. Es kommt eben darauf an, was man damit macht, also was man mit dem Geld macht, für das man die Schulden aufnimmt. Und wenn man da gute Ideen hat, die, also Zukunftsinvestitionen für sich selbst, oder wir reden ja vor allem auch von Schulden in der öffentlichen Hand, also Staatsschulden, und unterscheiden da zwischen denen, die investiv sind und denen, die, man sagt dann, konsumtiv sind, also für die sozusagen nichts bleibt, dann sind das ganz unterschiedliche Bewertungen. Also investive Schulden, um Schulen zu bauen, um Bildung auszubauen, um eine grundsätzliche Infrastruktur, die Menschen nützt, auch den zukünftigen Generationen, können gut sein. Es ist aber natürlich dann in der Praxis eine ganz schwere Trennung. Bei Schulen erscheint das offensichtlich, aber es gibt natürlich Bereiche, in denen sich viele StaatswissenschaftlerInnen auch schwer tun, dazwischen zu trennen. Aber als Konzept wollten wir das gerne rüberbringen. Und das gilt im Privaten eigentlich genauso. Ich kann mich verschulden, um mir ein kleines Häuschen zu kaufen. Wenn ich dafür dann zukünftig Miete spare oder vielleicht auch Wege spare, vielleicht auch noch meine alten Eltern mit aufnehmen kann und Wohnraum schaffe. Und es kann natürlich auch eine Geldverschwendung sein, wenn ich stattdessen auch eine günstigere Mietwohnung haben könnte und so weiter und so fort. Also es kommt immer darauf an.
Ihr sprecht in eurem Comic auch über Financial Literacy. Dieser Begriff gefällt mir sehr gut. Was verbirgt sich dahinter?
Financial Literacy wird auch bezeichnet als finanzielle Allgemeinbildung oder Finanzkompetenz, kann man so grob vereinfachen, ist nicht unbedingt immer genau dasselbe, aber ungefähr. Es meint, und wir meinen damit, dass man Geld planvoll verwaltet, solide, rationale Entscheidungen für sich treffen kann, dass wir wissen, wie wir mit Banken und Versicherungen umgehen, mit Steuern, dass wir auch keinen Betrügereien oder Scams, also irgendwelchen großen Versprechungen aufsitzen, die uns ganz viel Rendite zum Beispiel mit ganz kleinem Risiko versprechen, was es nicht gibt. Und wir sehen tatsächlich, dass Financial Literacy schon eine Rolle spielt für unsere finanziellen Entscheidungen. Also Menschen mit einer höheren finanziellen Kompetenz treffen tatsächlich bessere finanzielle Entscheidungen. Und insofern ist es wirklich sinnvoll, sich da ein bisschen mit auszukennen. Wir sehen aber leider eben auch, dass Menschen gerade mit einem geringeren Einkommen, mit einer geringeren Bildung, sich schlechter auskennen als Menschen mit höherer Bildung und höherem Einkommen, die eh schon mehr Geld haben. Und es war uns ein Anliegen, diesen Unterschied so ein bisschen aufzuweichen, zu helfen, Leute da einzuladen, die sich nicht so gut mit Geld auskennen, zu sagen so, hey, alle kochen mit Wasser und ihr könnt es auch und wir geben euch einen Einblick und dann könnt ihr weiterschauen.
Euer Comic leistet da auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag dafür. Was kann ich konkret als Frau jetzt tun? Denn in eurem Comic geht es auch sehr stark um Empowerment. Das fand ich als Frau wirklich ermutigend, all das, was ihr geschrieben habt, dass man keine Scheu haben braucht. Und mir hat das auch tatsächlich beim Lesen sehr viel Scheu genommen. Was kann ich als Frau denn konkret tun?
Typische Reaktion kommt, ich weiß es gar nicht, ich kenne mich nicht aus, ich mache da lieber nichts und lasse jemand anderes, in Klammern einen Mann, entscheiden. Kurz überlegen, ob ich nicht doch über das Selbstvertrauen verfüge und mir den Ruck geben und eine Entscheidung mal treffen. Denn was tatsächlich die Forschung gezeigt hat, ist, dass Frauen seltener auch risikoreiche Entscheidungen treffen, was nicht unbedingt schlecht ist. Aber auf lange Sicht gesehen, bei Geldanlagen, führt das dann auch zu geringeren Renditen, geringeren Kapitaleinnahmen auf Dauer. Und gerade in der langen Frist kann das auch mal sinnvoll sein, auf solche zum Beispiel Aktieninvestitionen oder Indexfondsinvestitionen zu setzen, zumindest sie beizumischen. Und da hat sich gezeigt, dass Frauen das weniger tun, gar nicht unbedingt, weil sie weniger wissen als die Männer, sondern weil sie sich das nicht zutrauen. Wenn man also diese Möglichkeit, dass ich weiß nicht und ich steige mal aus, auslässt, in Experimenten hat man das festgestellt, dann waren die Ergebnisse von Männern und Frauen gar nicht so unterschiedlich. Insofern ist es eben eine Ermächtigung durch Wissen für alle. Alle kochen mit Wasser, wie Julia gesagt hat. Aber eben auch das Wissen darum, dass ich auf die Kenntnisse, die ich habe, auch erstmal vertrauen kann und dass ich weiß, wo ich mir mehr hole. Also, dass ich mir Beratung einhole, dass ich niedrigschwellige Zugänge vielleicht bei Finanztipp mir Hinweise hole. Und dann ein ganz wichtiger Punkt vielleicht in der Partnerbildung, das sprechen wir ja auch an, ist ja dann plötzlich diese Risikoscheu von Frauen, die sonst immer so hochgehalten wird, gar nicht mehr zu sehen, wenn es darum geht, ich verlasse mich auf einen Mann oder ich steige aus dem Beruf aus, ich kümmere mich um Familie. Das sind alles schöne und gute Entscheidungen, aber ich muss halt wissen, was ich dafür aufgebe. Und viele Frauen geben dafür auch langfristig wirklich Erwerbsmöglichkeiten auf. auch nicht nur Geld, sondern auch tatsächlich die Möglichkeit, sich zu verwirklichen in einem Beruf, der ihnen gut gefällt, Tätigkeiten, die vielleicht ein bisschen autonomer und selbstständiger sind. Und all das wollen wir vor Augen führen. Diese Entscheidung können ja trotzdem alle noch treffen, aber man sollte eben wissen, wofür und wogegen genau man sich da entscheidet.
Ich bin total dankbar, dass du das jetzt gerade gesagt hattest. In meiner Ausbildung hatte ich bei einem Anwalt für Scheidungen gearbeitet und ich musste öfter Scheidungsanträge schreiben, formulieren und begleiten mit ihm zusammen. Und ab und zu mal, ich weiß nicht, ob er mich piesacken wollte oder worum es ging, sollte ich die Versorgungsausgleiche ausrechnen. Und das ist ganz schlimm, weil ich in Mathe leider nicht so die hellste war, muss ich zugeben. Aber zum Glück gibt es Hilfe mit Tabellen und so weiter und ich habe es am Ende geschafft. Und ich war ganz entsetzt, als ich das ausgerechnet habe, was Frauen eigentlich nach so einer Scheidung bekommen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass das vielen gar nicht bewusst ist, was sie da eigentlich alles aufgeben, so wie du es gerade auch dargelegt hattest.
Wahrscheinlich wäre das eine lustige, also ich sage jetzt lustig, ne? Das ist auch zynisch, eine kleine Übung, die alle Frauen einmal machen müssten, so einen Versorgungsausgleich mal simulieren, damit das klar wird, ne? Das eine ist eben, dass vielen die Zahlen so nicht klar sind. Das andere ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Trennung kommt vom Partner. Die wird natürlich unterschätzt. Das ist menschlich. Aber diese Möglichkeit, die sollten doch alle einmal durchgespielt haben.
Ja, ich würde es vielleicht auch nochmal so ein bisschen zuspitzen sozusagen. Also es ist tatsächlich so, dass durch das Ehegattensplitting, zum Beispiel im Fall von einer Heirat, das erscheint in dem Moment ja sehr sinnvoll. Ne? Es kann auch romantisch eben anklingen, so, ne? Wir werden uns auf ewig binden, wir sind verheiratet, ich kümmere mich, ich verdiene eh vielleicht weniger als Frau, als mein Mann. Und warum auch nicht? Es ist ja auch toll, sich um Kinder und um andere Dinge als nur um Lohnarbeit zu kümmern und nicht 80 Stunden im Büro zu sitzen. Väter vermissen das ja auch. Jetzt gibt es aber eben diesen Anreiz, dass es diese Arbeitsteilung gibt und dass die sehr stark ist. Dann gehe ich meinetwegen raus und wie Miriam eben schon gesagt hat, nach 10 Jahren vielleicht ist es aber gar nicht mehr so einfach zu sagen, so, ach, wir wechseln jetzt, wir tauschen jetzt mal kurz. Oder wir haben es bei Corona gesehen, viele Leute verlieren ihren Job, auch mal in der Krise, auch wenn die sich anstrengen, auch wenn alles gut läuft, das kann passieren. Aber man kommt nicht mehr so schnell rein, ne, wenn man lange draußen ist. Das ist das eine. Und das andere ist, tatsächlich wird ja die Abhängigkeit, die finanzielle Abhängigkeit von Frauen dann Jahr zu Jahr größer. Und was aber verändert wurde, wir haben es gerade schon erwähnt, ist, nach einer Scheidung werde ich nicht mehr mein Leben lang als ehemalige Ehefrau versorgt. Das heißt, nach einer relativ kurzen Zeit bin ich finanziell auf mich allein gestellt und das vielleicht nach 10 oder 15 Jahren, wo ich nicht dieselbe Chance hatte, auf dem Stand zu bleiben. In der Ökonomie nennt man es Humankapital, ja, also meine Talente, meine Fähigkeiten auf dem Stand zu halten. Vielleicht will mich dann in dem Fall gar niemand so schnell. Und dann ist es halt schwierig, dann geht es halt darum, okay, kann ich meine Wohnung halten, muss ich umziehen, wie mache ich es mit den Kindern? Also es ist wirklich dramatisch und wir sehen auch bei der Altersarmut viel mehr Frauen gefährdet als Männer. Insofern tatsächlich ein wichtiges Anliegen, was sich versteckt.
Kinderarmut ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Ich bin immer so eine Idealistin und denke mir mal, wie kann das so sein? Wir sind in so einem reichen Land und dann gibt es so viele arme Kinder. Darüber schreibt ihr auch in eurem Comic und stellt das gut dar. Vielleicht können wir auch mal über dieses Thema noch kurz sprechen.
Also wir haben tatsächlich eine verfestigte Kinderarmut in Deutschland und das mag Leute vielleicht verwundern, weil man sagt, ja okay, Deutschland gehört zu den reichsten Ländern auf der Welt. Wieso gibt es eine verfestigte Armut sozusagen in Deutschland? Ne? Und zwar sehen wir tatsächlich, dass die Ungleichheit wächst und dass die Kinder da auch sehr stark betroffen sind. Das liegt tatsächlich vor allem daran, dass Schulleistungen in Deutschland sehr stark an die familiäre Herkunft gebunden sind, was ich persönlich sehr, sehr bedrückend finde. Und ich finde es auch wirklich also im wahrsten Sinne ein Armutszeugnis für Deutschland. Das sieht die OECD zum Beispiel auch so, dass wir es immer noch nicht schaffen, Schulleistungen und Bildung von der finanziellen Situation der Familie stärker abzukoppeln. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Kinder aus armen Familien erhalten immer noch nicht die frühe Förderung, die sie dringender brauchen als andere. Und das wäre meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns als Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten.
Ganz konkret heißt das, dass es eigentlich mehr so institutionelle Förderung, wenn man das dann geben muss, eben Kindergärten, Schulen, Ganztagsschulen mit einem auch teilweise einem Freizeitangebot, einem Musikangebot, einem Sportangebot, das für alle zugänglich ist. Denn das hat man festgestellt, dass Kinder verhungern in der Regel ja nicht in Deutschland. Es geht ja um eine relative Armut, aber es geht eben auch nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um Erlebnisse, um soziale Teilhabe, die nicht gewährleistet ist. Und wenn es von der Schule aus angeboten wird, das ist einmal eine Kostenfrage, aber das heißt, es ist auch eine Informationsfrage, auch für viele Eltern. Und dann werden nicht nur Hausaufgaben gemacht, sondern da kann man auch noch Spaß haben und sich ein bisschen austoben. Also das gehört unbedingt weiter ausgebaut. Das ist auch schon auf einem Weg. Und dann begleitet von einfach mehr Geld für Familien, für Kinder. Also ein Anspruch der Kinder auf eine Grundversorgung.
Was ich in meinem Umfeld so merke, ist, dass viele sich Aktien kaufen und irgendwelche Fonds, und ich stehe immer daneben und denke mir, wovon das sprecht ihr da eigentlich? Und die haben das alle auf dem Handy. Aileen hat das auch erzählt, dass es in ihrem Bekanntenkreis so ähnlich ist. Ja, sollte ich mir jetzt auch Aktien kaufen?
Also erstmal ist es gut zu wissen, dass das eine Anlagemöglichkeit ist. Sicher reicht unser Comic alleine auf keinen Fall aus, um so eine Entscheidung zu treffen. Aber man weiß danach, dass man eben ein Sparkonto haben kann, Festgeld haben kann oder man beteiligt sich an Unternehmen. Letztendlich ist ja dieses Aktienkaufen oder Indexfonds eine Beteiligung daran, dass andere in der Regel gute Ideen haben, investieren und ein Unternehmen aufbauen und das größer wird und man daran einen Anteil hat. Und das ist jetzt von der Idee her ja, finde ich, keine schlechte Idee, nicht? Wenn, dass man gute Ideen, die sich im Markt behaupten können, dass man an denen einen Anteil hat. Es ist das Problem, dass diese Unternehmenswerte eben extrem schwanken können und krisenanfällig sind. Und deswegen, wenn man sich eben für so eine Beteiligung entscheidet, wissen muss man, dass man einen langen Atem braucht. Also das Geld auf gar keinen Fall in den nächsten Jahren brauchen sollte für irgendwas Konkretes. Und wenn man eben genug zur Seite gelegt hat, was man so für ein kaputtes Auto oder ein neues Fahrrad dann auch zur Verfügung hat, dann ist das eine Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen oder Indexfonds zu kaufen. Wir wollen da gar keine Rat aussprechen, weil das wirklich eine persönliche Risikoentscheidung ist. Das ist riskanter, aber im Schnitt, das hat man einfach gesehen, das ergeben alle empirischen Studien, im Schnitt über die vergangenen Jahrzehnte ist das immer die bessere Geldanlage im Sinne von im Schnitt höherer Ertrag gewesen. Aber man muss dann eben flexibel sein, wann man sie wieder verkauft, damit man nicht gerade, wenn der Markt wieder eingebrochen ist, das machen muss, weil man dann in Rente geht beispielsweise.
Ihr räumt auch schön mit Vorurteilen auf in eurem Comic und auch in diesem Gespräch. Zum Beispiel habt ihr auch ein kleines Plädoyer, würde ich das jetzt mal nennen, an die Steuer in eurem Comic enthalten, in dem ihr erklärt, wofür eigentlich Steuergelder benutzt werden. Wer kennt das nicht? In unserem Bekanntenkreis hat wahrscheinlich jeder oder jede so eine Person, die schrecklich jammert, wenn sie Steuern nachzahlen muss. Und das sind vielleicht richtig hohe Beträge. Natürlich, das tut weh in dem Moment. Ich denke mir jedes Mal, ja, aber dafür wird dann die Straße neu gebaut oder repariert und das Krankenhaus und so weiter. Das schreibt ihr so richtig schön in eurem Comic nochmal so ein Plädoyer dafür, dass die Steuer eigentlich gar nichts Schlechtes ist, auch wenn ihr Ruf vielleicht ein schlechter ist. Jetzt gibt es in der Politik auch so diesen Vorschlag, den man öfter gehört hat, Steuererklärung auf einen Bierdeckel zu machen, das also ganz einfach zu machen. Ist das aus eurer Sicht realistisch?
Aus meiner nicht. Tatsächlich ist das Steuerrecht derzeit so kompliziert, dass es mir eigentlich gar nicht vorstellbar ist, dass man das in absehbarer Zeit auf einem Bierdeckel machen könnte. Was mir persönlich ein Anliegen ist, wäre tatsächlich die Steuer ein bisschen einfacher zu machen. Ich fände es gut. Ich fände es auch gut, wenn es tatsächlich digital unterstützt, vielleicht mit Sprachassistenten, Datenschutz vorausgesetzt, noch leichter zu machen wäre, fände ich wirklich gut. Und mir wäre es ein Anliegen, tatsächlich diese großen Steuerschlupflöcher, ne? Also wir reden über Cum-Ex und so weiter, können wir später noch darauf eingehen, die stärker zu schließen, damit die Leute, die überhaupt Steuern zahlen, weil die reichsten Unternehmen, die zahlen ja oft gar keine Steuern, dass also die Leute, die Steuern zahlen, das schnell verstehen und gut machen können, das wäre mir ein Anliegen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Realistisch ist natürlich so ein Bierdeckel nicht, Aber die Frage ist, vielleicht ist es als Idee denn etwas, was man verfolgen sollte? Und ich finde nicht mal das eigentlich eindeutig. Natürlich ist es attraktiv, einen festen Steuersatz, zum Beispiel einen Prozentsatz von, weiß ich nicht, 25%. Das haben wir jetzt bei der Kapitalertragssteuer. Das könnte man sich ja bei der Lohnarbeit zum Beispiel auch vorstellen, dass man das einführt. Dann wäre es ganz einfach. Es gibt keine Abschreibungsmöglichkeiten. Alle werden mit 25% besteuert. Ja, aber ist das gerecht? Das ist eben die Frage. Sind nicht diejenigen, die eben die 500 Euro im Monat verdienen, die brauchen dann wieder andere Zuschüsse, wenn sie darauf Steuern zahlen müssen? Also müsste man ja dann doch eigentlich so einen Freibetrag wiederum einführen, den wir ja auch haben. Und muss der nicht gestaffelt sein, danach, ob man noch ein Kind hat und noch jemand anderes zu versorgen und so weiter, nicht? Und so kommt eins zum anderen und man denkt immer, das wäre doch gerecht, wenn da noch eine Ausnahme wäre. Und es wäre doch gerecht, wenn dann diejenigen, die sehr viel Einkommen haben, mehr als 25% zahlen. Das wird ja auch bei der Kapitalertragssteuer kritisiert. Und sobald Gerechtigkeit ins Spiel kommt, wird es dann automatisch eigentlich wieder kompliziert.
Also ist es wahrscheinlich in naher Zukunft nicht so wahrscheinlich und vielleicht auch nicht, ja, nicht gerecht, das auf einem Bierdeckel machen zu können. Jetzt hatte Julia das Wort Cum-Ex gerade dankenswerterweise genannt. Das beschreibt ihr auch in eurem Comic. Ich musste so lachen über das Cum-Ex. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn alles? Man hat das schon alles in den Nachrichten gehört, aber tatsächlich wusste ich gar nicht, wovon die Rede ist. Cum-Ex. Also mir sagte das so im Detail nichts. Vielleicht können wir das kurz noch beschreiben. Was ist dieser Cum-Ex-Skandal, um den es die ganze Zeit ging?
Also Cum-Ex war auch eine der schwierigen Seiten dieses Comics. Unterm Strich geht es darum, dass es einer der größten Steuerskandale tatsächlich der Nachkriegsgeschichte ist. Und die heißen so, weil ein Netz von Investoren, Investorinnen, Banken und Anwälten große Pakete von Aktien mit Dividendenanspruch, Cum, und ohne Dividendenanspruch, Ex, um den Stichtag herum hin und her geschoben hat. Das Ziel war, so eine ganz große Verwirrung für die Finanzämter zu erzeugen und dadurch sich Steuern, Kapitalertragssteuern erstatten zu lassen, die nie gezahlt wurden. Und die Gewinne haben diese Netzwerke aufgeteilt unter sich. Das lief recht lange, ist inzwischen als Straftat tatsächlich auch deklariert. Das war auch umstritten. Das war die Frage, ist es denn ein Schlupfloch oder ist es eine Straftat? Das BGH hat jetzt festgestellt, es ist eine Straftat tatsächlich. Es ist auch sehr, sehr viel kriminelle Energie da geflossen. Und es sind Milliarden von Steuern verloren gegangen, die man zum Beispiel eben in Schulen oder andere Sachen hätte stecken können.
Kommen wir vielleicht noch kurz zu einem anderen Thema, Kryptowährungen, Bitcoins und Blockchains. Das sind alles Begriffe, die wir auch ständig hören, aber mit dem wir vielleicht nicht so unbedingt was anfangen können, weil es auch so kompliziert ist. Vielleicht können wir das so überblicksweise darstellen, was sich dahinter verbirgt.
Gerne. Du hast jetzt gerade so drei sogenannte Buzzwords, ne, so Schlagwörter genannt. Kryptowährung, Bitcoin, Blockchain. Man liest es inzwischen ja wirklich überall und immer mehr Leute investieren ja auch in Kryptowährungen. Und tatsächlich investieren auch immer früher atypische Gruppen, ja, die sich früher gar nicht so mit Aktien beschäftigt haben oder Geldanlage, investieren in Kryptowährungen. Also es passiert sehr viel und es ist sehr dynamisch. Auch viele Teenies haben so die entsprechenden Apps schon auf den Handys und investieren. Okay, und worum geht's? Also Kryptowährungen, das wissen vielleicht die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer, sind digitale Währungen. Das heißt, man kann sie nicht anfassen. Und derzeit, also solange wir noch kein digitales Zentralbankgeld haben, sind die nicht gebackt, also sind sie nicht von einem Staat oder einer Zentralbank herausgegeben, sondern die basieren tatsächlich eben, und jetzt das andere Buzzword, auf einer Blockchain. Das ist der technische Unterbau. Und dieser technische Unterbau der Blockchain ermöglicht digitale Währungen tatsächlich erst. Und im Fall von Bitcoin, das dritte Buzzword, die bekannteste Kryptowährung, also digitale Währung derzeit, werden finanzielle Transaktionen in einer Datenbank gespeichert, die dezentral auf vielen Rechnern gleichzeitig gespeichert ist. Und das Besondere daran ist, dass die öffentlich zugänglich ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dass sie sozusagen fälschungssicher ist. Fälschungssicher ist sie deswegen, weil man die Mehrheit braucht, sozusagen, um Einträge zu fälschen. Und die Mehrheit von ganz, ganz vielen Rechnern ist sehr schwer zu haben, sozusagen. Und deswegen gilt sie als fälschungssicher. Blockchain ist nicht nur auf Bitcoin, also nicht nur auf Kryptowährung bezogen. Man kann da ganz viele Dinge drin speichern, zum Beispiel auch Verträge, auch Buchführung oder jetzt dieses noch ein Buzzword, NFT. also Eigentumsnachweise digitaler Art für Güter wie Fotos, Musik oder Texte. Ein riesiger Hype.
Eine andere digitale Revolution, die wir in letzter Zeit hatten, ist die PSD2-Richtlinie. Wofür steht dieses PSD2 überhaupt und was sind die Vorteile für uns eigentlich durch diese neue Richtlinie?
PSD2 kommt eigentlich von Payment Services Directive, heißt auf Deutsch Zahlungsdienste-Richtlinie. Und das ist eine EU-Richtlinie, ne, der Europäischen Kommission. Und es ging um die Regulierung von Zahlungsdiensten, Zahlungsdienstleistern in der EU. Es ging um eine Harmonisierung und auch um eine Erleichterung des Wettbewerbs tatsächlich auf dem Finanzmarkt. Das, was die meisten, glaube ich, kennen, was die PSD2 gemacht hat, ist diese Pflicht zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ne? Wir sehen das beim Online-Banking und bei Bezahlungen mit Girokarte, mit PayPal. Es reicht eben nicht wie früher, dass man seine Kreditkartennummer hat und vielleicht noch die kleine Prüfnummer, sondern man braucht auf jeden Fall noch eine zweite Art, sich auszuweisen, ne? Seinen Fingerabdruck, vielleicht sein Gesicht oder eine zusätzliche TAN. Und das ist seit Mitte März 2021, also noch gar nicht lange her, wirklich bei uns umgesetzt. Es gab auch eine weitere Idee, da geht es auch in unserem Comic darum. Inzwischen in der digitalen Ökonomie sozusagen von heute wird wahnsinnig viel Geld mit Daten verdient. Das weißt du besser als wenig andere mit deinem Podcast. Und diese PSD2 sollte Finanzstartups, also Fintechs heißen die, eine Schnittstelle zu Bankdaten zu ermöglichen. Und das nennt sich so Open Banking. Und dann gab es zwei Gruppen von Zahlungsdienstleistern, die das haben. Auf der einen Seite Kontoinformationsdienste, ja. Und auf der anderen Seite so Zahlungsauslösedienste. Zahlungsauslösedienst ist PayPal, mal ganz banal, Google Pay, Apple Pay etc. Und diese Dienste dürfen, solange wir sagen, ja, ich möchte mit dir bezahlen, dürfen die schnell auf unser Konto zugreifen, über diese Schnittstellen zur Bank. Und die Kontoinformationsdienste, die zum Beispiel uns helfen mit unserer Kontoverwaltung meinetwegen, die haben tatsächlich sogar immer 3 Monate Zugriff auf unser Konto, und zwar für alles. Ja? Also wir können nicht sagen, nee, aber diese und diese Information möchte ich nicht teilen, sondern die haben einen kompletten Zugriff. Und das birgt natürlich Risiken, ne? Weil wenig ist so aussagekräftig über uns wie unsere Kontodaten. Ne? Also es ist wahnsinnig sensibel und diese Daten geben wir einfach frei mit einem Klick, bam, weil der Kontoinformationsdienst uns ja auch eine Hilfe anbietet, ist ja auch gut, aber geben wir frei und die verkaufen die auch manchmal einfach weiter, unsere Daten. Und das ist sehr, sehr problematisch zum Teil.
Ja, sogar unsere Hausbanken, die machen ja Profile von uns. Also unsere Hausbank, wenn wir alles mit Karte bezahlen, die sehen zum Beispiel, ach, haben wir schon wieder Poker gespielt online oder ach, haben wir schon wieder das 10. Mal bei Zalando bestellt oder zahlen wir unsere Rechnung nicht, fallen die aus und so weiter. Die erstellen richtig Profile von uns und um uns einzuschätzen, also wie risikofreudig sind wir, wie gehen wir mit unserem Geld um und dann landet man womöglich, weil man einmal Poker online gespielt hat, in diesem Profil Spieler oder Spielerin und kriegt dann zum Beispiel schwieriger Kredite, Darlehen und so weiter, weil die Bank einen dann so eingestuft hat. Und wenn man das so einem großen amerikanischen Konzern wie PayPal dann zur Verfügung stellt, dann kann das natürlich auch sehr sensible Folgen für einen persönlich haben, die tiefgreifend ins Leben eingreifen, vor allem wenn sie dann bekannt werden. Ich persönlich versuche solche Dienste wie PayPal nicht zu benutzen und dann lieber europäische Anbieter zu nehmen, wenn die Auswahlmöglichkeit da ist. Die gibt es nämlich zum Beispiel Klarna und noch andere Sofortüberweisungen. Einfach mal bewusst diese auszuwählen, um dieses Risiko, was ihr beide jetzt gerade so schön beschrieben habt, zu minimieren.
Ich finde es total ehrenwert von dir, dass du sozusagen den europäischen Standort damit stärken willst. Allerdings muss ich da leider sagen, dass dieses Quote, was im Comic ist, wo steht, und dann verkaufen wir unsere Daten einfach mal weiter. Das ist ein deutsches Startup gewesen, das jetzt auch für wahnsinnig viel Geld an ein schwedisches Unternehmen weiterverkauft wurde. Es ist schön, immer auf Eigenverantwortung zu setzen, aber tatsächlich bei so starken Anreizen sollte man auch mit Regulierung nachhelfen, meine ich. Es kann nicht sein, dass du sagst, ja, okay, du Kontoinformationsdienst darfst meine Daten haben, aber du darfst die auch nicht dann weiterverkaufen. Also finde ich absurd. Ich finde auch absurd, dass die immer für 3 Monate das haben dürfen Und ich finde absurd, dass man nicht sagen kann, und das sperre ich.
Aber du redest jetzt, Julia, von den Forderungen eigentlich an Staaten oder Staatengebilde, das zu regulieren, genau. Und die Frage ist aber, was kann man denn persönlich tun, nicht, um die Datensouveränität zu gewährleisten? Und das halte ich für wirklich überaus schwierig. Und das ist letztendlich auch mal ein Abwägen von Umständlichkeiten natürlich auch, ne? Also erstens sich das bewusst machen, wie du jetzt gerade gesagt hast, Carina, ist unheimlich wichtig, zu wissen, wo Daten landen können, was alles miteinander verknüpft werden kann, um dein Profil abzubilden, dich kennenzulernen und dann aber, ja, die Momente, in denen man mal schwach wird, ich sehe es an mir selber, sie sind doch immer wieder da, nicht? Also wenn dann wieder zum tausendsten Mal ich mal kurz eine Website aufrufen will und wieder die Frage wird, wo denn jetzt hier alles die Cookies gesetzt werden. Und natürlich klicke ich mich da durch und lehne das alles ab. Manche haben es so programmiert, dass man sich ablehnen kann. Da müsste ich sofort die Seite verlassen. Vielleicht brauchte ich aber jetzt gerade ganz unbedingt eine Information von dieser Seite. Also da bin ich auch, ja, manchmal schwach geworden und dann sind die Daten dann doch da gelandet. Und Geldüberweisung, Online-Banking nicht zu nutzen, wird immer schwerer. Es ist immer so ein Abwägen und ein umständlicheres Leben mit Datensouveränität. Ja.
Das stimmt. Ja, man muss dann auch aber wenigstens informiert rangehen an die Sache. Jetzt hatten wir noch das Wort Datensouveränität gerade erwähnt. Was ist für euch denn persönlich Datensouveränität?
Also ich verstehe unter Datensouveränität, dass wir selber proaktiv, also eigenverantwortlich Einfluss auf die Nutzung von unseren Daten haben.
Ja, diesem Ideal kann ich mich absolut anschließen, aber mal realistisch gesehen halte ich meine Datensouveränität tatsächlich nicht für besonders groß, weil, wie wir, habt ihr ja gerade eben auch alles aufgezählt, wissen wir, wo welche Spuren von uns gelandet sind. Also das ist sicher ein politisches Thema.
Ja, und vielleicht sogar ein Thema, wo eben auch vielleicht findige Unternehmen mit guten Ideen, wie du vorhin gesagt hast, Miriam, uns auch helfen können. Also indem sie halt, was wir auch bei unserem letzten Podcast hatten, Carina, indem sie uns helfen, Datensouveränität für uns zu sichern, indem man ihnen halt zum Beispiel sagen kann, nee, pass auf, ich möchte das und das nicht und die das dann für uns umsetzen und unsere menschlichen Schwächen ein bisschen ausgleichen.
Ich danke euch sehr für eure wertvolle Zeit und die ganze Aufklärungsarbeit, die ihr betreibt mit eurem Comic, mit eurem Projekt. Man lernt viel dazu, hat unglaublich viel Spaß dabei. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der sollte sich das Comic auf jeden Fall kaufen, verschenken, weitergeben, davon erzählen. Man kann es auch über eine Creative Commons Lizenz, nicht wahr, herunterladen. Super tolles Projekt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute darüber gesprochen haben, dass ihr so viele tolle Sachen erklärt habt. Dankeschön für eure Zeit.
Ich möchte gerne noch mal kurz auch noch mal Pauline Krämer danken. Das ist nämlich die dritte in unserem Bunde. Das ist die kongeniale Zeichnerin. Und auch auf sie ist ganz viel von diesem Humor, glaube ich, zurückzuführen, der in dem Buch zu spüren ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Teil des Erfolgs des Buchs. Und ich nenne vielleicht noch mal kurz die Website moneymatters.art. ART und da findet ihr eben den Comic zum Download und da findet ihr auch einen Link, falls ihr euch den bestellen wollt als Geschenk oder weil ihr gerne Bücher anfasst, da findet ihr auch den Link zum Hardcover oder zum Softcover.
Mir hat das Gespräch und der Comic heute echt weitergeholfen, denn ich habe so in der politischen Diskussion einige Vorschläge von Politikerinnen und Politikern total absurd gefunden, nämlich kauft euch Aktien für die Armut zum Beispiel, ist eins dieser Beispiele, was total absurd in meinen Ohren klang. Aber jetzt, nachdem ich von Miriam und Julia gehört habe, was es auf sich hat, finde ich den Vorschlag eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
Die Erklärung zu Cum-Ex fand ich total spannend, weil rund 32 Milliarden Euro, das ist schon eine echte Hausnummer. Und wer weiß, wie die Wahlen ausgegangen wären, wenn die Leute Cum-Ex verstanden hätten. Denn selbst die Leute, die sich regelmäßig die Nachrichten anschauen und politisch informiert sind, für die ist das auch schwierig zu begreifen.
Das stimmt, das ist für mich ganz genauso. Ich hoffe auch, dass für euch diese Folge hilfreich war und gefallen hat. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wieder über Dassou sprechen. Habt ihr Fragen zu Dassou? Dann schickt uns eine E-Mail an hallo@dassou.law oder schickt uns eine Nachricht auf Twitter oder Instagram.
Und vergesst nicht, uns ein Abo dazulassen. Bis bald!
Bis bald! Dassou ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dassou.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Carina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dassou hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elaine Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.